Deutschlandfunk.
So, liebe History-Hörenden, noch 2 Wochen, dann hat unser Podcast Geburtstag und wird 10 Jahre alt. Und ab dann starten wir ja etwas Neues. Ihr habt euch gewünscht, dass wir die Geschichte mal in der richtigen Reihenfolge erzählen. Und das machen wir. Wir fangen etwa 40.000 vor Christus an und enden erst in der Zukunft im Jahr 2028. Eine Stunde History, der Reihe nach. In 100 Folgen, los geht es ab dem 8. Mai.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
In dieser Folge reden wir über eine Region in Asien, die als Dach der Welt bezeichnet wird, weil sie extrem hoch liegt. Es geht um Tibet, im Schnitt mehr als 4.500 Meter über dem Meeresspiegel. Dazu kommen noch mehrere sehr hohe Berge. An der Grenze zu Nepal zum Beispiel ist ja auch der Mount Everest der höchste Berg der Welt. Und eben weil Tibet so hoch liegt, fühlen sich die Menschen dort dem Himmel sehr nahe. Deshalb sind der Buddhismus und eine tiefe Spiritualität dort sehr prägend für die ganze Region. Das hört sich jetzt alles sehr friedlich an, aber Tibet ist auch schon immer in der Geschichte ein Spielball gewesen, an dem andere Länder großes Interesse hatten und haben, zum Beispiel China und Großbritannien. Diese beiden haben 1906 die Tibet-Konvention beschlossen. Was drinsteht und welche Folgen das für Tibet hatte, darum geht es in dieser Folge von Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
Tibet ist ja, wenn auch autonomes Gebiet, Teil der Volksrepublik China. Wo genau liegt diese Region?
Ja, man kann wohl sagen, in der Mitte einer wirklich sehr unruhigen Gegend. Neben China, das an etwa 3/4 der tibetischen Grenzen stößt, sind Myanmar, Indien, Bhutan und Nepal die unmittelbaren Nachbarn. Zudem grenzt das Gebiet der Uiguren an die Grenze Tibets. Von Grenzen zu sprechen ist übrigens zumindest mal zu hinterfragen, denn China beansprucht Tibet als Staatsgebiet. Insofern sind es allenfalls innere Grenzen einer mehr oder weniger autonomen Region, mit Ausnahme der Grenzlinie Tibets, die gleichzeitig Staatsgrenze Chinas ist.
Tibet und China, das sind ja beides Länder mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Seit wann taucht denn Tibet in der Geschichte Asiens auf?
Also aus der Zeit einiger tausend Jahre vor Christus. Da gibt es archäologische Funde, die auf menschliche Zivilisation schließen lassen. Ab dem 7. Jahrhundert wissen wir es genau, da beginnt nämlich die tibetische Monarchie. Zu der Zeit war das Land kriegerisch unterwegs und auf Expansion aus. Das sollte auch das Verhältnis zu den chinesischen Nachbarn prägen. Wie auch in vielen anderen europäischen Kulturen jener Epoche war die tibetische Gesellschaft agrarisch und vom Feudalismus geprägt. Es gab zwar Bauern, die Landbesitz hatten, der auch erblich war, dafür aber mussten sie Steuern zahlen und unentgeltliche Frondienste leisten. Die anderen waren Leibeigene ohne Besitz und Rechte. Landbesitzer waren entweder Adlige oder Klostergemeinschaften.
Tibet liegt ja in der Region, die im 13. Jahrhundert unter die Herrschaft der Mongolen geriet. Welche Auswirkungen hatte das auf diese Region?
Die Herrschaft der Mongolen dauerte bis 1368. Sie wurde in China von der Ming-Dynastie abgelöst, die aber keinen so prägenden Einfluss auf Tibet ausübte wie vorher die Mongolen. Der mongolische Fürst Alter Khan, der in der heutigen inneren Mongolei herrschte, nur zur Erklärung, die innere Mongolei liegt auf einer Länge von etwas mehr als 4000 Kilometer an der Grenze zu Russland und macht etwa ein Achtel des heutigen chinesischen Staatsgebietes aus. Jener Alter Khan also sorgte für die erste Intronisierung eines Dalai Lama in Tibet. Es gab schon vorher 2 davon, aber denen wurde der Titel erst posthum verliehen. Momentan ist der 14. Dalai Lama am Werk.
Jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen über Fremdherrschaften in Tibet. Gab es denn eigentlich auch eine Zeit, in der Tibet seine Nachbarn beherrscht hat?
Ja, das war während der Tang-Dynastie im 9. Jahrhundert, als Tibeter und Uiguren die innenpolitische Schwäche der Tang-Dynastie in China ausnutzen und sich in die inneren Angelegenheiten der chinesischen Nachbarn eingemischt haben. Dass die Beziehungen zwischen China und Tibet nicht störungsfrei waren, das belegt auch ein anderes Ereignis, das schon 641 stattgefunden hat. Seinerzeit wurde eine Prinzessin der chinesischen Tang-Dynastie nach Tibet verheiratet. Das hatte natürlich nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Politik. Denn diese Prinzessin sollte als Botschafterin ihrer Dynastie und damit auch als Botschafterin Chinas agieren und zudem die Tibeter davon abhalten, in China einzufallen. Daran kann man schon sehen, dass Tibet und China eine lange und keineswegs stressfreie Vergangenheit haben.
Spielt denn diese Vergangenheit heute immer noch eine Rolle?
Ja, mehr oder weniger. Die eben schon erwähnte Prinzessin Wang Sheng hat so etwas wie eine politische Relevanz. Chinesische Historiker neigen dazu, die Heirat nach Tibet als Beleg für die damalige Abhängigkeit Tibets von China zu interpretieren. Ihre tibetischen Kollegen halten Wang Sheng hingegen als eine von mehreren Frauen, die sich am Hof und zu Diensten des Königs von Tibet aufgehalten hätten. Also eine von vielen sei Wang Sheng gewesen und somit nicht so wichtig.
Wir werden später in dieser Folge nochmal auf diese Prinzessin zurückkommen. Jetzt springen wir aber erstmal wieder ins 20. Jahrhundert. Nach der chinesischen Revolution 1911, da sagte sich Tibet von China los. De facto hat aber die Weltgemeinschaft eine tibetische Unabhängigkeit nie anerkannt. China hat seinen Anspruch auf Tibet nie aufgegeben und behauptet noch heute, Tibet sei schon immer chinesisches Staatsgebiet gewesen. Welche Rolle die Briten in der Tibet-Frage spielten und was die Konvention über Tibet zwischen Großbritannien und China am 27. April 1906 besiegelte. Das hören wir jetzt von History-Reporterin Nadine Kreuzhaler.
Einen Tag bevor China und Großbritannien die Tibet-Konvention unterzeichnen, ist sie Thema im britischen Parlament.
Ich bitte den Außenminister zu fragen, ob er nun in der Lage ist, seine Stellungnahme zu den Verhandlungen zwischen seiner Majestätregierung und der chinesischen Regierung über den Beitritt Chinas zur Tibetischen Konvention vom 7. September 1904 abzugeben.
Die Verhandlungen mit der chinesischen Regierung laufen in Peking noch. Inzwischen kann ich aber angesichts der kürzlich veröffentlichten Erklärungen sagen, dass die Verhandlungen keine Änderung der Tibet-Konvention vorsehen.
Der Vertrag, der dann auch am nächsten Tag von China und Großbritannien in Peking unterschrieben wird, ist nicht neu, sondern ein Folgeabkommen. Es bestätigt die Konvention zwischen Großbritannien und Tibet von 1904. Aber fügt ja auch weitreichende Klauseln hinzu und festigt Chinas Anspruch auf Macht und Einfluss in Tibet. Kurzer Rückblick. Seit den 1720er Jahren steht Tibet unter chinesischer Schutzmacht. Um 1900 herum aber ist China geschwächt durch Opiumkriege und ungleiche Handelsverträge, die Großbritannien ihm aufgezwungen hat. Das Empire ist dabei, sein Kolonialreich immer weiter auszudehnen und will Handel in Tibet treiben. Die Tibeter aber schotten sich ab. Gleichzeitig liefert sich Großbritannien einen Kampf mit Russland um die Vorherrschaft in Zentralasien. Das Gerücht über geheime Verhandlungen zwischen Russland und Tibet beunruhigt die Briten und ist auch Thema im britischen Parlament.
Meine Herren, die Tibeter haben offen gesagt, wir fürchten England nicht. Wir haben Russland hinter uns.
Ja, die Beweise zeigen unbestreitbar, dass die Tibeter fest davon überzeugt sind, dass sie auf russische Unterstützung zählen können. Eine komplette Fehleinschätzung, wenn Sie mich fragen. Dennoch, es verstärkt den Widerstand gegen uns umso mehr.
Dem Vizekönig von Britisch-Indien, Lord Curzon, reichen Grenzüberschreitungen tibetischer Hirten aus, um daraus einen diplomatischen Zwischenfall zu machen. 1903 sendet er Oberst Francis Young Husband, einen Abenteurer und Forschungsreisenden, auf eine Militärexpedition nach Tibet. Young Husband notiert in seinem Tagebuch:
Hier, so spürte ich, bot sich mir die Chance meines Lebens. Der Nervenkitzel des Abenteuers durchströmte mich aufs Neue.
Mit Tausenden von Männern, darunter nepalesische Soldaten, indische Sikhs, Artillerie, Maschinengewehreinheiten, Diplomaten und Journalisten, zieht Young Husband über den Pass ins tibetische Hochland. Wochenlang harren die Männer aus auf dem Hochplateau bei zweistelligen Minusgraden. Als die Verhandlungen nicht vorangehen, entscheidet sich Young Husband dafür, weiter vorzurücken. Im März 1904 kommt es beim Vormarsch von Young Husband zu einem Massaker an Tibetern. Vor den Toren der Gemeinde von Guru steht die Expedition auf einmal 2000 tibetischen Soldaten gegenüber. Beim Versuch, sie zu entwaffnen, fällt ein Schuss.
Der General von Lhasa zog einen Revolver und schoss einem unserer Soldaten in den Kiefer. Nicht, wie ich denke, mit einer bewussten Absicht, sondern aus reiner Unsinnigkeit, aber das Signal war nun gegeben. Die Kanonen und Maschinengewehre begannen zu feuern. Nach wenigen Minuten war die ganze Angelegenheit vorbei. Die Ebene war übersät mit toten Tibetern. Es war eine schreckliche, schreckliche Angelegenheit.
Auf dem weiteren Vormarsch erleiden die Tibeter noch mehr Verluste bei Gefechten. Im August 1904 erreicht der Feldzug die Hauptstadt Lhasa. Und einen Monat später, am 7. September, kann Yang Husband tibetische Vertreter dazu bringen, ein Abkommen zu unterschreiben. Der Vertrag zwingt Tibet dazu, britischen Handel zuzulassen, Kriegsentschädigungen zu zahlen und mit keinen anderen fremden Mächten zu verhandeln. Es sei denn, Großbritannien stimmt zu. Damit hat das British Empire quasi die Oberhand in Tibet. In den Monaten danach verhandelt Großbritannien mit China. Das Kaiserreich greift nach dem Herrschaftsanspruch auf Tibet. Erst am 27. April 1906, als sich die innenpolitischen Machtverhältnisse in Großbritannien ändern und man nun dort lieber auf Nichteinmischung in Tibet setzt, ist Peking bereit, die Tibet-Konvention zu unterzeichnen.
Die Regierung Großbritanniens verpflichtet sich, tibetisches Territorium nicht zu annektieren und sich nicht in die Verwaltung Tibets einzumischen.
Großbritannien garantiert China mit diesem Abkommen, sich aus Tibet rauszuhalten und macht den Weg frei für die Vorherrschaft Chinas über Tibet.
Nadine Kreuzhaler war das über das Abkommen von Großbritannien und China über Tibet. Und über die Folgen für Tibet will ich jetzt sprechen mit Dr. Thomas Weihrauch. Er war schon häufiger in unserer Sendung als China-Experte zu Gast. Hallo, Herr Weihrauch.
Guten Tag, Frau Orbach.
Herr Weihrauch, wie kam es denn überhaupt dazu, dass sowohl China als auch Großbritannien einen Anspruch auf Tibet zu haben meinten, der dann eine Konvention überhaupt zwischen diesen beiden Ländern nötig gemacht hat?
Das ist eine Geschichte, die geht weit über das Jahr 1906 hinaus. Die Region, das Himalaya, wurde von sehr vielen Völkern beansprucht. Seit dem 7. Jahrhundert über Tibet hinaus, auch die Mongolen, die Mandschuren, die Russen und letztendlich auch die Briten, die eine Nachbarregion beherrscht hatten, nämlich Indien. Britisch-Indien war das Nachbargebiet der tibetischen Staatseinheit und deshalb war ein Interesse, kein Anspruch, sondern ein Interesse der Briten vorhanden, ein Vakuum zu füllen. Das Vakuum entstand auch dadurch, dass die chinesische Oberhoheit nicht imstande war, besonders viel Macht auszuüben über Tibet. Denn seit 1842, nach dem Ersten Opiumkrieg oder während des Ersten Opiumkrieges, der von Großbritannien vom Zaun gebrochen wurde, war China militärisch enorm geschwächt, war Einfalltor für alle möglichen ausländischen imperialistischen Mächte, wobei natürlich China auch ein solcher Staat war, aber in diesem Fall war es das Opfer. Und dadurch konnte also die Macht über Tibet nur rudimentär ausgeübt werden. Es kam dann dazu, dass man ab 1842 sogenannte ungleiche Verträge einen nach den anderen von Seiten Chinas unterzeichnen musste, zum Nachteil Chinas natürlich. Und dazu gehört auch dieser Vertrag von 1906 zu dem Thema Tibet. Davor gab es aber schon ungute Ereignisse, die zwischen den Opiumkriegen und dem Jahr 1906 lagen, nämlich ein Wettrennen um Tibet zwischen Russland und Großbritannien. Das Ganze sorgte dafür, dass man beispielsweise einem Gerücht aufsaß oder das zum Vorwand nahm, eine britische Militäraktion in Tibet durchzuführen unter einem Offizier namens Francis Yang Husband, also wie der junge Gemahl, der sich aber nicht wie ein junger Gemahl aufführte, sondern er verübte Massaker an Tibetern. Und dazu gehörte auch, dass man fliehende Soldaten rückwärts erschoss. Es war also ein Massaker an mehreren tausend Tibetern und man drang bis in die Hauptstadt Lhasa vor, erzwang dann von der tibetischen Regierung ohne Zustimmung oder ohne Beteiligung der Chinesen, die ja ihre Oberherrschaft ausüben wollten über Tibet, eine Konvention von Lhasa 1904. Und da wurde Tibet interessanterweise als Vertragspartner behandelt, auch wenn es ein erzwungener Vertrag war. Man zwang die Tibeter dazu, das Land zum Handel mit Britisch-Indien zu öffnen. Tibet durfte in dieser Zeit mit keiner anderen Nation Handel treiben, außer den Briten. Es durften keine Telefonleitungen oder Straßenverbindungen errichtet wurden, außer mit britischen Territorien. Und auch die Tibeter hatten nach dem Vertrag von Lhasa das Recht, Militärstützpunkte in Tibet zu errichten und quasi auch die Außenpolitik zu betreiben. Dazu kam auch noch eine Entschädigungssumme.
Aber insgesamt, Herr Weihrauch, muss man ja schon sagen, nach dem, was Sie jetzt geschildert haben, ist ja über Tibet im Grunde immer nur bestimmt worden. Jetzt frage ich mich natürlich, was war denn eigentlich mit den Menschen da? Weiß man, was die sich gewünscht hätten zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Natürlich waren die Tibeter empört. Ja. Die waren schon 1890 empört, als man einen Teil Tibets abgetrennt hatte. Nach dem sogenannten Wasserscheidenprinzip wurde Sikkim Indien zugeschlagen als britisches Protektorat. Und da wurden die Tibeter natürlich nicht gefragt. Das war sehr empörend für die Tibeter.
Aber sahen Sie sich denn als Teil eines anderen Landes oder wollten Sie eher die Autonomie? Wie war denn da die Stimmung in der Bevölkerung?
Die Stimmung in der Bevölkerung sah nach Autonomie aus. Und wenn wir jetzt uns den Vertrag von Peking nochmal anschauen, der ist ja jetzt auch in Ihrer Fragestellung das Hauptthema, dann sehen Sie, die Tibeter werden darin nicht gefragt, aber in der Folgezeit gibt es immer mehr aktive Autonomiebestrebungen der Tibeter.
Die sahen wie aus?
Es gab sehr große Autonomiebestrebungen der Klöster, die die unterste politische Einheit in Tibet darstellten. Und darauf reagierten die sogenannten Ambane, das heißt zwei chinesische Regierungsbeamte, die der tibetischen Regierung quasi auch in außenpolitischen Fragen Vorschriften machten. Die griffen in die Autonomie der Klöster ein, dadurch gab es Unruhen und diesen Unruhen begegnete man mit militärischer Gewalt unter einem General Chow Er-feng, der dort Massaker verübte.
Jetzt haben wir gesprochen ja oder wir sprechen ja in dieser Folge vor allem über die Tibet-Konvention von 1906 zwischen Großbritannien und China. Es gab aber gar nicht mal viel später eine weitere Konvention, die ausgehandelt wurde zwischen Großbritannien, Tibet und China. Und das war die Konvention von Shimla von 1914. Was besagte die denn eigentlich?
Naja, also es war ja erstmal in der Peking-Konvention ein Rückzieher der Briten, die beriefen sich zwar auf die vorige Konvention, aber machten dann einen Rückzieher und sagten ja, die Souveränität Chinas ist natürlich über Tibet vorhanden. Dann in dieser Konvention, die Sie gerade ansprechen, von Shimla, da sah man vor, dass Tibet als Kernland unabhängig sein solle, während ein Teil Tibets, das Randgebiet aus den Provinzen Kham und Amdo bestehend, abgetrennt werden sollten und chinesisch werden sollten. Und von diesem Zeitpunkt an war faktisch gesehen Tibet auch ein unabhängiges Land, denn Großbritannien und Tibet signierten nicht nur diese Konvention, sondern ratifizierten sie auch. Das heißt, sie wurde in Kraft gesetzt, während China überhaupt nicht ratifizieren konnte, weil es von Bürgerkriegen und ähnlichen Ereignissen erschüttert wurde. Erst 1928, als China wieder eine vernünftige, arbeitsfähige Zentralregierung hatte, gab es dann relativ enge Beziehungen zwischen dem 13. Dalai Lama und Chiang Kai-shek, dem damaligen starken Mann in China. Von da an agierte man auf Augenhöhe und zum Teil sehr freundlich im Umgang.
Wie würden Sie denn den Status von Tibet bis zur Gründung der Volksrepublik China gegenüber Großbritannien bezeichnen?
Also nach all dem, was ich von Völkerrecht weiß, würde ich sagen, es war ein souveräner Staat. Und das ja nicht zum ersten Mal, sondern Tibet war souverän für 1000 Jahre. Für fast 500 Jahre war es unter mongolischer Herrschaft und für fast 200 Jahre unter mandschurischer Herrschaft. Beide, die Mongolen wie auch die Mandschuren, hatten übrigens China auch in ihre Macht gebracht. Und das muss man halt sehen, China war auch nicht souverän für bestimmte Zeiten. Aber in dieser Zeit, ab 1913-14 bis 1949, gab es eine souveräne Staatenbildung für Tibet.
Würden Sie sagen, dass das eine besonders gute Zeit in der Geschichte von Tibet war?
Ich würde sagen, ja. Gerade deshalb, weil man mit China sehr eng positiv kooperierte, von Großbritannien sehr viel partizipierte. Das waren ja so die beiden großen Nachbarn, die kommunistische Sowjetunion und die kommunistischen Chinesen, sich vom Leibe hielt. Denn als Chiang Kai-shek die 13 Sowjetstaaten von chinesischem Boden auflöste durch Militärgewalt und diese chinesischen Kommunisten in die Flucht schlug, später verklärt als Langer Marsch der KP, waren auch die Tibeter beteiligt, als nämlich diese fliehenden Kommunisten tibetische Randgebiete durchzogen, wurden sie auch vom tibetischen Militär attackiert, weil man eben wusste, was die Kommunisten unter Stalins Herrschaft in der Mongolei getan hatten. Angetan den dortigen Buddhisten und den Klöstern und den Mönchen, den Nonnen und so weiter.
Dr. Thomas Weihrauch war das. Er war schon häufig als Experte für China in unserer Sendung und wir haben heute gesprochen über die Folgen der Konvention von 1906 für Tibet. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Weihrauch.
Gerne.
Matthias, am 1. Oktober 1949, da wird in Peking die Volksrepublik China ausgerufen von Mao Zedong auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Welche Auswirkungen hatte das für Tibet?
Drastische, kann man nicht anders sagen, denn China hat ja den Anspruch erhoben, dass Tibet ein Teil des chinesischen Mutterlandes ist. Deshalb musste, wie es die chinesische Propaganda damals verkündete, Tibet, Zitat, vom britischen imperialistischen Joch befreit werden. Militärisch war China haushoch überlegen. Es gab nur minimalen tibetischen Widerstand. Und das führte am 23. Mai 1951 zum 17-Punkte-Abkommen. Dadurch wurde Tibet in China eingegliedert. Das werden wir gleich noch ein bisschen näher betrachten. Mhm. Rein formal sollte kein Druck ausgeübt werden, aber das chinesische kommunistische Gesellschaftssystem sollte auch in Tibet gelten. Zunächst aber wurden Religionsfreiheit und Autonomie zugesichert, jedenfalls auf dem Papier.
Hat es denn in Tibet Unruhen gegeben oder irgendwelche Aktionen gegen die Chinesen im Land?
Ja, hat es immer wieder. Besonders bedeutend war der Aufstand 1959, weil China versuchte, das religiöse und soziale Gefüge Tibets zu verändern. Es wurden eine Landreform und die Errichtung von Volkskommunen verordnet und dagegen gab es seit der Mitte der 1950er Jahre Aufstände und Unruhen. Anfang März 1959 kam es zum Tibet-Aufstand, bei dem sollen mehrere tausend Tibeter gestorben sein und da er um sein Leben fürchtete, verließ der damals wie heute amtierende 14. Dalai Lama das Land und residiert seitdem im indischen Dharamsala.
Wir wollen noch mal ein bisschen bleiben beim Verhältnis von Tibet und China. Professor Karenina Kolmar-Paulenz ist Tibet-Expertin an der Uni in Bern. Hallo, Frau Kolmar-Paulenz.
Hallo.
Wir haben das 17-Punkte-Abkommen vom 23. Mai 1951 gerade kurz angesprochen schon im Podcast. Wie ist es denn zustande gekommen?
Ja, dann haben Sie wahrscheinlich auch schon gesagt, dass China ja einen Anspruch auf Tibet erhoben hat. Das hat schon die Vorgängerregierung getan, das hat jetzt nicht erst die Volksrepublik China getan. Die Chinesen, die haben dann diesen Anspruch versucht durchzusetzen, indem sie Ende Oktober 1950 einmarschiert sind nach Ost-Tibet. Sie haben die Stadt Chamdo angegriffen und der Oberbefehlshaber der damaligen tibetischen Armee, der war gleichzeitig auch Gouverneur von Kham, das ist Ost-Tibet, Ngawang Jigme, der musste sich ergeben am 19. Oktober. Und daraufhin hat China dann eine Erklärung veröffentlicht, in der es die Integration Tibets in die Volksrepublik Chinas proklamierte. Das ist eine Erklärung, die übrigens auch als Blaupause dann diente für die 17-Punkte-Abkommen. Man wollte jetzt aber nicht nach Lhasa durchmarschieren, sondern man wollte sozusagen eine friedliche Befreiung signalisieren. Und diese Taktik, die implizierte eben auch, dass man dem Eindringen chinesischer Truppen auf tibetisches Gebiet dann eine gewisse Legitimität gab. Und man lud nun die Tibeter ein, eine Delegation doch nach Beijing für Verhandlungen zu entsenden. Tibet hat dann ja auch einen Appell an die UN gerichtet, der war erfolglos. Das Problem war aber jetzt, dass die Kommunikation zwischen der Regierung in Lhasa und in Kham ziemlich gestört war. Und dann gab es auch noch unterschiedliche Lager in Tibet. Es gab durchaus Geistliche und auch Adlige, die China unterstützt haben. Hm. Dann hat man den 15-jährigen Dalai Lama intronisiert, auch wieder 3 Jahre früher. Es ist also sehr unüblich gewesen. Und dann hat man trotzdem daraufhin entschieden, den bringen wir doch lieber in Sicherheit, falls die Chinesen doch nach Lhasa durchmarschieren. und gab Ngawo dann auch Anweisungen, dass er verhandeln dürfe, aber er dürfe nicht eigenmächtig Entscheidungen treffen. Er müsse sich immer zuerst mit der Regierung in Lhasa und dem Dalai Lama beraten. Und dann gab es natürlich auch rote Linien. Er durfte die Unabhängigkeit Tibets, die durfte nicht zur Disposition stehen. Und die chinesischen Truppen sollten sich doch auch aus Ost-Tibet zurückziehen.
Also das erscheint mir alles als sehr kompliziertes Verfahren gelaufen zu sein. Das hört man eindeutig raus. Genau. Frau Kolmar-Pollenz, wir wollen jetzt nicht alle 17 Punkte durchhecheln, aber grundsätzlich, ja genau, was wird denn in diesem Abkommen genau geregelt?
Ja, eigentlich wird die Situation Tibets innerhalb der Volksrepublik Chinas geregelt. Tibet sollte zum Beispiel regionale Autonomie bekommen und auch die Garantie, dass das existierende politische System nicht geändert wird. Das ist ja eigentlich gut, das ist Punkt 4. Ja? Aber in dem Abkommen erkennt Tibet auch das erste Mal die Oberhoheit Chinas an. Und es wäre eigentlich zu verschmerzen gewesen, wenn sich die Chinesen an andere Punkte, zum Beispiel Religionsfreiheit, weiteren Unterhalt der Klöster und so weiter, Förderung der tibetischen Sprache gehalten hätte. Das haben sie aber nicht getan. Sie haben das Abkommen nie in die Tat umgesetzt. Das war eigentlich dann das Problem. Ja.
Konnte denn die Volksrepublik China ihr kommunistisches Gesellschaftssystem durchsetzen in Tibet?
Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, die Sie mir da stellen, weil ich natürlich mich auch frage, was ist eigentlich ein kommunistisches Gesellschaftssystem? Wenn Sie implizieren oder wenn Sie damit meinen, dass der Landbesitz zum Beispiel kollektiviert wird, dass die Adligen, also die sozial Höhergestellten, ihre Privilegien verlieren, dann im Großen und Ganzen schon. Also man begann ja mit der Kollektivierung des Landbesitzes schon in den 1950er Jahren, und zwar in Ost-Tibet, was dann auch wiederum zu Unruhen geführt hat. Die großen Klöster, die hatten eben Landbesitz, und als das nun weggenommen ihnen wurde, also als sie enteignet wurden, war das wahrscheinlich die einschneidendste Veränderung der tibetischen Gesellschaft seit dem 7. Jahrhundert. Und das war ein Riesenproblem. Aber nach dem Ende der Kulturrevolution kam es ja wieder zu einer quasi Restituierung der Klöster, wenn auch nicht in dem Maße wie davor. Aber die Klöster dürfen keinen Landbesitz mehr haben. Was sich nicht geändert hat, ist der ungeheure Respekt, mit dem die Mönche in Tibet auch heute noch behandelt werden. Also man hat diese Ordnung der Gesellschaft, dass die Geistlichen eigentlich das Rückgrat der Gesellschaft bilden und extremes Ansehen genießen und damit auch Privilegien, das hat man eigentlich nicht brechen können.
Über die Kulturrevolution wollen wir gleich nochmal sprechen. Ich würde gerne über den Aufstand der Tibeter sprechen, noch gegen die chinesische Volksbefreiungsarmee 1959 war das. Warum hat es diesen Aufstand gegeben? Also wogegen genau? Konkret wollten die Tibeter sich wehren.
Die Tibeter haben sich jetzt ganz konkret dagegen gewehrt, dass der Dalai Lama alleine, was ungeheuer ungewöhnlich ist, das widerspricht der tibetischen Etikette, zu einer Tanzaufführung in das chinesische Militärhauptquartier in Lhasa eingeladen wurde. Und das geschah auf dem Hintergrund einer extrem explosiven Situation. Zentraltibet war damals überschwemmt mit Osttibetern. Das konnten die in Zentraltibet überhaupt nicht absorbieren, zum Beispiel mit Nahrung, mit Unterkünften und so weiter. Die Situation war extrem explosiv. Und dann in diesem Moment sollte der Dalai Lama ganz alleine ins chinesische Hauptquartier gehen. Und da haben natürlich die Tibeter gefürchtet, die wollen den umbringen oder sie wollen ihn gefangen nehmen und nach Beijing bringen. Da gibt es ja einige Optionen.
Und wie ging das aus?
Ja, das ging so aus, dass der Dalai Lama floh in der Nacht, dass er dort nicht hinging, sondern dass er eben zur indischen Grenze floh. Und dann hat sich dieser Unmut der Bevölkerung, die haben den Norbulinga, den Sommerpalast belagert, in so einer quasi Explosion dann auch in einem unkoordinierten und nicht geplanten Aufstand entladen. Der erste, der umgebracht wurde, der gelyncht wurde, war ein tibetischer Regierungsbeamter. Man hat der tibetischen Regierung also Kollaboration mit dem Feind sozusagen vorgeworfen. Und ja, der Aufstand wurde sehr, sehr schnell niedergeschlagen natürlich.
War das der Zeitpunkt, zu dem dann auch der Dalai Lama dauerhaft ins Exil ging?
Ja.
Welche Rolle spielte er denn eigentlich zu dieser Zeit für das tibetische Volk? Wie wichtig war der Dalai Lama da?
Ja, der Dalai Lama ist im Grunde die Kristallisationsfigur des tibetischen Volks. Und das war auch damals schon so. Der wurde ungeheuer verehrt. Das kommt daher, dass er als Emanation eines ganz wichtigen Buddhas betrachtet wird. Und das ist eine Geschichte, die geht eigentlich auf 7., 8. Jahrhundert zurück. Also die ist extrem verankert im tibetischen Volk. Die verstehen sich als das Volk des, dieser Buddha heißt Avalokiteshvara. Und der Dalai Lama ist eben eine Emanation von ihm. Ja. Also das ist heute natürlich fast noch ausgeprägter, würde ich sagen, weil der Dalai Lama im Exil geschafft hat, auch so etwas wie eine tibetische Nation zu schmieden.
Wird ihm das eigentlich nicht übel genommen, dass er immer noch im Exil lebt?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, viele Tibeter würden wahrscheinlich einerseits begrüßen natürlich, wenn er zurückkommt, aber andererseits wäre die Sorge um die physische Unversehrtheit seiner Person extrem groß. Wir wissen ja, was mit anderen hohen Geistlichen auch geschah. Ja? Mhm. Die sind also wirklich Jahre, Jahrzehnte lang gefangen geschafft gekommen und versucht worden zu brechen. Ja.
Ja. Frau Kolmar-Paulenz, ich würde jetzt doch noch einmal kurz gerne sprechen über die Kulturrevolution, zu der es ja 1966 in China kam, angeführt von Mao Zedong und seinen Verbündeten. Es gibt Schätzungen, dass innerhalb weniger Jahre dabei bis zu 20 Millionen Menschen getötet wurden. Wie sehr war denn Tibet von dieser Kulturrevolution betroffen?
Ja, extrem. Also man hat die Kulturrevolution eigentlich dazu benutzt, zu versuchen, die tibetische Kultur auszulöschen. Mit so Kleinigkeiten kann man das sehen. Die Tibeter durften keine Kataks, diese tibetischen Glücksschleifen, zur Begrüßung mehr überreichen. Die Leute wurden eingesperrt, die wurden verfolgt, die Tempel wurden so gut wie alle zerstört, alle Tempel und Klöster, die Goldstatue nach Peking gebracht, eingeschmolzen und so weiter. Eine radikale Umerziehung setzte ein, religiöse Feste wurden verboten. Man versuchte auch die äußeren Zeichen des Buddhismus zu eliminieren. Zum Beispiel die Mani-Mauern, die in Tibet überall zu sehen sind, oder Gebetsfahnen. Ja? Dieser Versuch, die tibetische Kultur zu zerstören, die betraf übrigens nicht nur die Buddhisten, sondern auch die Muslime, die seit dem 17. Jahrhundert in Lhasa und Umgebung ansässig waren. Die wurden auch einer solchen Umerziehung ausgesetzt.
Karenina Kolmar-Paulenz ist Tibet-Expertin. Sie ist emeritierte Professorin an der Uni in Bern. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Kolmar-Paulenz.
Bitte schön, gern geschehen.
Jetzt haben wir uns ja viel mit der Geschichte Tibets befasst und mit dem historischen Verhältnis zu China. Aber wie, Matthias, sieht es denn heute aus in Tibet?
Naja, die historischen Beziehungen, die spielen natürlich auch heute noch eine große Rolle. Die Hochzeit von Wang Sheng, haben wir schon erwähnt, mit dem tibetischen König, wird heute immer noch ins Feld geführt. Ansonsten ist Tibet der Mittelpunkt einer bestimmten Richtung des Buddhismus, die seit dem 8. Jahrhundert dort praktiziert wird. Höchster buddhistischer Lehrer und von allen Tibetern akzeptierter politischer Führer ist der Dalai Lama. Üblicherweise hinterlässt ein amtierender Dalai Lama Hinweise, wie und wo sein Nachfolger zu finden ist. Und so war es auch beim aktuell höchsten buddhistischen Lehrer, dem 14. Dalai Lama, der, wie gesagt, im Exil in Indien lebt. Und die tibetische Exilregierung, die ebenfalls in Dharamsala amtiert, erkennt den Dalai Lama als ihr Staatsoberhaupt an.
Wenn wir mal auf die Bürger gucken, wovon leben denn eigentlich die Menschen in Tibet?
Da sind vor allem zwei Säulen zu nennen, Tourismus und Landwirtschaft und Viehzucht. Letzteres übrigens nicht ohne Probleme, denn es gab zu viele Rinder und zu viele Viehzüchter, was den Boden kaputt gemacht hat und dazu geführt hat, dass viele tausend Menschen umgesiedelt werden mussten. Dafür brummt der Tourismus umso mehr. Die Zahl der Touristen ist innerhalb von 20 Jahren von etwas mehr als 1 Million auf über 25 Millionen gewachsen.
Das ist eine ganze Menge. Wie leben die Tibeter heute? Wie ist ihr Verhältnis zu China und das zum Dalai Lama? Das will ich jetzt besprechen mit Dr. Ute Wallenböck von der Uni Bonn. Sie ist Expertin für Tibet und China. Hallo, Frau Wallenböck.
Hallo.
Frau Wallenböck, wie oft sind Sie denn eigentlich schon in Tibet gewesen?
Das erste Mal war 1995. Und das letzte Mal jetzt im Sommer. Aber bevor ich überhaupt auf die Frage eingehe, wie oft ich in Tibet war, möchte ich auch eine Begrifflichkeit erklären, dass nämlich, wenn von Tibet die Rede ist, es sich häufig auf die heutige autonome Region Tibet innerhalb der Volksrepublik China bezieht, aber der tibetische Kulturraum innerhalb der Volksrepublik geht auch weit über diese administrative Einheit hinaus und umfasst eben auch die chinesischen Provinzen Qinghai, Gansu, Sichuan und Yunnan. Und in diesen Regionen habe ich vorwiegend gelebt.
Okay. Wie würden Sie die Lebensverhältnisse denn heute beschreiben in Tibet?
Die gegenwärtigen Lebensverhältnisse haben sich sehr stark verbessert, auch sehr augenscheinlich. Es gibt mittlerweile auch in den entlegensten Gebieten stabile Stromversorgungen, Zugang zu sauberem Trinkwasser, Versorgung mit frischem Gemüse sowie anderen Konsumgütern ist gegeben. Und dies alles ist nur möglich durch den Ausbau von den diversen Verkehrswegen, also Straßen, Zugverbindungen, Errichtungen von Flugplätzen. Und heute sind eben die diversen, auch entlegenen Regionen in das regionale Versorgungsnetzwerk sehr gut eingebunden.
Ist denn die Infrastruktur der einzige Grund, warum sich die Lebensverhältnisse verbessert haben in Tibet?
Der wirtschaftliche Aufschwung. Also die sogenannte Modernisierung und die Urbanisierungsprozesse und vor allem, um wieder auf die Wirtschaft zu kommen, es kam zur Integration in überregionale Wirtschaftsstrukturen. Auch kam es zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Aber in diesem Sinn möchte ich auch sagen, dass eben auch dieser Anstieg, die Verbesserung des Lebensstandards aber auch eben seinen Preis hat.
Nämlich welche?
Und eine Kehrseite. Also einerseits die erzwungene Umsiedelung von den Nomaden. Nomaden sind oft hunderte Kilometer von ihren angestammten Weidegebieten entfernt niedergelassen worden. Und diese sollen zwar offiziell die Lebensqualität verbessern, diese Ansiedel- oder Umsiedelungen waren nicht immer freiwillig und haben natürlich erhebliche Auswirkungen auf nicht nur das soziale Gefüge, sondern eben auch auf das psychische Wohlbefinden der Betroffenen. Und auch wenn es heißt, dass die Umsiedelungen mit neuen Arbeitsplätzen begründet werden, ist es für viele Nomaden, die im Alter etwa alle über 40 Jahre alt sind, noch also kaum eine Bildung besitzen und ihr Leben bislang ausschließlich mit der Viehhaltung verbracht haben, für die ist die Integration in einen formalen Arbeitsmarkt kaum realistisch.
Wer hat denn diese Umsiedelung überhaupt veranlasst?
Diese Umsiedelungsprojekte haben eigentlich in den 90er Jahren unter Jiang Zemin bereits begonnen. Unter Hu Jintao ist es weiterentwickelt worden und massiv kam es dann unter Xi Jinping zu diesen extremen Umsiedelungen, nämlich mit dem Ziel, die Bevölkerung stärker an das sogenannte große Mutterland China zu binden.
Wie würden Sie denn das Verhältnis der Tibeter grundsätzlich zu China beschreiben? Das hört sich ja jetzt, was Sie gerade geschildert haben, nicht besonders positiv an.
Wie gesagt, es hat alles seinen Preis, seine Kehrseite. Einerseits, wie gesagt, diese Verbesserung des Lebensstandards. Und andererseits einen großen Einschnitt auch in den Alltag für vor allem die ältere Generation, die ja noch das etwas freiere Leben genossen konnten, sehen, dass die Kinder heutzutage ungefähr ab dem vierten Lebensjahr mittlerweile Internate besuchen müssen. Die Minderheitssprachen dürfen nur noch als Zweitsprache gelernt werden und natürlich kommt es in den Schulen auch zur politischen Indoktrinierung. Kinder, die in die Internate gehen, nach Hause kommen, können kaum mehr oder sehr wenig zum Beispiel auch Tibetisch schreiben und sprechen.
Und das ist in allen Regionen tatsächlich so?
Das ist in Gesamtchina, in allen Minderheitengebieten so. Und die Intensität der Ausführung dieser Politik ist regional unterschiedlich. Der 14. Nationale Volkskongress hat getagt und es kam ein neues Gesetz heraus zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschrittes. Und dieses neue Gesetz fokussiert offiziell auf die Wahrung der nationalen Einheit, der nationalen Sicherheit und der sozialen Stabilität. Und gleichzeitig dient es auch zur Bekämpfung des ethnischen Separatismus. Also es laufen sehr starke Assimilierungsprozesse.
Wer hat die denn veranlasst?
Xi Jinping gemeinsam mit dem 14. Nationalen Volkskongress. Mhm.
Ich würde gerne mal auf den Dalai Lama zu sprechen kommen, das geistige Oberhaupt. Der Dalai Lama lebt ja gar nicht in Tibet, sondern in Indien. Welchen Einfluss hat er denn aus seinem Exil heraus auf die Menschen in Tibet?
Also der Dalai Lama hat heutzutage einen symbolischen und einen sehr großen spirituellen Einfluss auf die Tibeter, weil er wird auch als Reinkarnation des Bodhisattva Avalokiteshvara gesehen, also dem Bodhisattva des Mitgefühls. Mhm. Und wie Sie schon gesagt haben, er ist das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus und vor allem eine zentrale Figur der kulturellen Identität. Und er kann den Tibetern aus dem Exil in China helfen, die kulturelle und vor allem auch religiöse Identität zu bewahren, aber eben nur indirekt. Durch eben spirituelle Anleitungen, Lehrreden, Schriften, Medien, Bücher, die aber alle heimlich weitergegeben werden.
Hm. Wie würden Sie denn das Verhältnis des Dalai Lama zu den Offiziellen in Peking beschreiben? Hat der da irgendeinen Einfluss?
Also das Verhältnis zwischen dem Dalai Lama und der chinesischen Führung in Peking ist angespannt. China sieht ihn weniger als religiösen Führer an, sondern weiterhin als politisch-symbolische Herausforderung, auch wenn der Dalai Lama seit 2011 keine politische Funktion mehr ausübt.
Ist denn da irgendeine Veränderung im positiven Sinne auch zu erwarten?
Nein.
Nein.
Kurz gesagt nein, weil vor allem auch dieses vorerst neu verabschiedete Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts noch mehr staatliche Kontrollen und stärkeren Anpassungsdruck oder Assimilierungsdruck auf die Tibeter bringen wird.
Wir haben ganz zu Anfang der Folge gehört über eine Hochzeit, die eine wesentliche Rolle gespielt hat in der Geschichte von Tibet, die der chinesischen Prinzessin Wenchang mit dem tibetischen König im 7. Jahrhundert. Welche Rolle spielt diese Verbindung der beiden heute noch?
Das ist eine gute Frage und wird sehr oft unterschiedlich interpretiert. König Songtsen Gampo im 7. Jahrhundert war, was oft in der chinesischen Narration verschwiegen wird, nicht nur mit der chinesischen Prinzessin Wenchang verheiratet, sondern neben anderen weiteren tibetischen Frauen auch mit der nepalesischen Prinzessin Prikulti Devi. Und beide Frauen trugen vorwiegend zur Einführung und zur Verbreitung des Buddhismus bei. Was jetzt Prinzessin Wenchang aus chinesischer Sicht betrifft, so symbolisiert sie die frühe Harmonie und die freundschaftliche Verbindung zwischen China und Tibet. Und ihre Heirat mit Songtsen Gampo wird als politisches Bündnis interpretiert, das eben kulturellen Austausch, Frieden und die Integration Tibet in die chinesische Zivilisation begründete. Und vielleicht interessant ist auch, dass 2013 die sogenannte tibetische Oper Princess Wenchang in Lhasa uraufgeführt wurde. Mhm. Und bei dieser Oper handelt es sich nicht, wie angegeben, um eine traditionelle tibetische Oper, sondern ein wahnsinnig großes historisches, politisches Bühnenprojekt mit Hunderten von Statisten. Und dieses Projekt ist eben auch wieder eine sehr politische Narrative, die die historischen Ereignisse zur Legitimation moderner chinesischer Einheitspolitik instrumentalisiert. Prinzessin Wenchang wird als Symbol der ersten chinesischen Einheitspolitik verwendet.
Hm. Dr. Ute Wallenberg war das. Sie ist an der Uni Bonn und sie ist Expertin für Tibet und China und hat uns diese Region näher gebracht. Herzlichen Dank, Frau Wallenberg.
Vielen Dank.
Matthias, Tibet ist ja einer der Staaten oder sagen wir mal quasi Staaten, denen die Unabhängigkeit von einem größeren Nachbarn verwehrt wird. Und das ja nicht erst seit gestern.
Ja, das ist wirklich keine neue Entwicklung. Neben Tibet ist ja auch die Insel Taiwan zu erwähnen. Die nämlich will China ebenfalls nicht als eigenständigen Staat akzeptieren, sondern China beansprucht diese Insel als Teil des chinesischen Festlandstaates. Das gilt auch für einen Kurdenstaat, der seit Jahrzehnten von der Türkei, von Syrien, dem Iran und dem Irak verhindert wird. Im Nahen Osten kämpfen die Palästinenser für einen eigenen Staat und sie werden durch Israel daran gehindert. Die Liste ließe sich dann noch beliebig verlängern. Es gilt auch für die Nachbarn der russischen Föderation im Übrigen. Das alles sind Konfliktpotenziale, die sich jederzeit in offene Konfrontation verwandeln können. Und das, finde ich jedenfalls, ist schon ziemlich beunruhigend.
Eine Sache, die fand ich noch ziemlich spannend, die hast du mir in der Vorbereitung dieser Sendung erzählt. Es war diesmal für diese Folge sehr schwierig, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Warum?
Ja, viele haben mir gesagt, sie würden nicht so gerne sich über Tibet und zumal nicht kritisch äußern, was das Verhältnis zu China angeht, weil sie eben auch gerne wieder in China einreisen möchten und sie befürchten, dass sie Stress kriegen oder die Einreise ihnen verweigert wird und sie dann ihre Forschungsarbeit nicht weitermachen können. Insofern waren viele Experten, die ich angerufen und gesprochen habe, relativ zugeknöpft. Ja. Eigentlich schade.
Ja, sehr schade, aber umso dankbarer sind wir natürlich dafür, dass sich noch Leute gefunden haben, die mit uns reden wollten. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Das war eine Stunde History über die Tibet-Konvention von 1906. In der nächsten Woche, da feiern wir den Geburtstag von Antonius dem Großen, 251, dem Vater der Mönche. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.